Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Ist das Kinderkram oder ist Theater für junges Publikum vielleicht sogar das spannendere Theater? Hallo, mein Name ist Thilo Sauer. Herzlich willkommen zu Schwerpunkt Theater, dem Podcast des Magazins Die Deutsche Bühne. Dort schauen wir in einem Schwerpunkt immer genau auf ein Thema, das wir in diesem Podcast nochmal vertiefen wollen. Der eine oder die andere hat es vielleicht schon erwartet, denn wir haben es Anfang des Jahres schon in einem Nebensatz erwähnt. Das Thema dieses Mal ist das Theater für junges Publikum. Als ich noch gerade aus der Grundschule raus war, bedeutete das Puppentheater in einem kleinen, stickigen Raum und ein Märchen auf der großen Bühne in der Adventszeit. Seitdem hat sich einiges getan und es ist eine Bereicherung. Immer häufiger entdecke ich in den Spielplänen meiner Region Konzerte für Babys, Kleinkinder und eigentlich alle Figurentheater mit vielen Formen für Dreijährige, Klassenzimmerstücke mit sehr ernsten Themen, Uraufführungen für Achtjährige, Zwölfjährige und so weiter. Auch mal mutige Stücke über digitale Welten mit sehr interessanten Aufbauten und Versuchen. Da gibt es also viel zu entdecken und der Schwerpunkt fragt, welchen Stellenwert und welche Rolle das Theater für Kinder und Jugendliche in unserer aktuellen Theaterlandschaft übernimmt. Wie auch schon zu den letzten Heften gab es auch dieses Mal eine Release-Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion zur Veröffentlichung und auch dieses Mal habe ich es leider nicht geschafft, dorthin zu kommen. Für meine Kolleginnen und Kollegen allerdings war es ein Heimspiel, denn es ging ins Comedia in Köln. Und mit dabei war auch wieder unser Star vom Cover, da hören wir später rein. Zu Beginn dieser Veranstaltung hat Detlef Bauer, Co-Chefredakteur der Deutschen Bühne, wieder einige einleitende Worte gehalten und ich dachte mir, das vertiefen wir nochmal. Dafür sind wir ja hier, deswegen ist er auch jetzt bei mir. Hallo Detlef.
Hallo Thilo.
Wir fangen heute sozusagen von hinten an. Den Abschluss unseres Schwerpunkts bilden einige Gedanken zur Situation des Kinder- und Jugendtheaters, die du, Detlef, aus der Frühjahrssitzung des Künstlerischen Ausschusses im Deutschen Bühnenverein mitgenommen hast. Darin schreibst du unter anderem davon, dass die Emanzipation der Sparte vermeintlich abgeschlossen sei. Das klingt für mich jetzt so, als bestehe da doch noch Bedarf. Warum war denn der Schwerpunkt so wichtig für euch jetzt in dieser Zeit?
Zunächst, um auf diese Feststellung zu kommen, die stammte von Hanna Biedermann, der Regisseurin, die viel und erfolgreich im Kinder- und Jugendtheater arbeitet und die zu einem Impuls eingeladen war zu der Sitzung. Und sie meinte halt, sie wäre aus einer Generation von Theatermacherinnen fürs junge Publikum, die es eigentlich besser hat als die etwas Älteren, die noch wirklich um die Einrichtung dieser Sparte überhaupt erst kämpfen mussten. Also das sei inzwischen, sei die Sparte grundsätzlich anerkannt und angekommen in den Theatern. Aber dass man trotzdem eben immer wieder bei der Politik und teilweise auch noch bei Theaterleitungen erklären müsse, warum es Theater für junges Publikum wichtig ist. Also insofern besteht da noch Bedarf. Und wir auf dieser Sitzung wurde schon insgesamt festgestellt, eigentlich so ein ambivalentes Ergebnis, also dass es zunehmende Wertschätzung gibt in der Theaterszene und in der Politik, in der Kulturpolitik fürs Kinder- und Jugendtheater, aber gleichzeitig immer noch viel Missverständnis und Verkennen eigentlich der Situation. Und sozusagen parallel zu dieser Sitzung im Künstlerischen Ausschuss und auch schon vorher haben wir in der Redaktion uns auch mit dem Thema beschäftigt und sind dann während der Arbeit an diesem Schwerpunkt schon dazu gekommen, dass wir nicht nur jetzt eine Bestandsaufnahme machen wollen mit dem Schwerpunkt, sondern wirklich ein Plädoyer äußern wollen fürs Kinder- und Jugendtheater, also junges Theater jetzt, Ausrufezeichen. Also wir wollen schon, haben glaube ich schon differenziert auf Entwicklungen geguckt im Kinder- und Jugendtheater, aber wollen gleichzeitig uns auch dazu bekennen, dass wir wirklich der Meinung sind, dass es wichtig ist, dass es ein Vorbild ist in vieler Hinsicht fürs Theater insgesamt und dass es natürlich aber auch andererseits besonders bedroht ist und durch finanzielle anstehende mögliche Kürzungen und dass man deswegen darum kämpfen muss.
Ist denn der Schwerpunkt auch sowas wie Schützenhilfe?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist so. Ja, wie gesagt, wir beschäftigen uns ja auch schon lange mit Kinder- und Jugendtheater und haben vor ziemlich genau 20 Jahren die Junge Bühne gegründet, die ja eben Theatermagazin für junges Publikum sein will.
In deinen Gedanken geht es auch um Rechtsextremismus durch die sozialen Medien, ein Thema, das im Klassenzimmer wieder vermehrt wichtig wird und auch bedrohlich wird. Welche Rolle spielt denn Theater deiner Meinung nach generell neben der Schule, neben der Gesamtgesellschaft? Also wie wichtig ist das für junge Menschen in dieser Demokratie, sage ich jetzt auch mal so, bedeutungsschwanger?
Ich denke, Theater und auch Theater einüben, also wir reden ja auch nicht nur von Theater für junges Publikum, wenn wir von Kindern- und Jugendtheater reden, sondern auch von Theater von jungen Menschen. Und wenn man gemeinsam ein Theaterstück erarbeitet, dann übt man gleichzeitig auch, und wenn das nicht absolut hierarchisch von oben nach unten irgendwie ein Thema durchgedrückt wird und ein Regisseur und ihr macht jetzt alles, was meine Idee ist. Und so ist es ja nie, eigentlich nicht, überhaupt nicht mehr im Kinder- und Jugendtheater. Dann ist es automatisch eine Einübung in demokratische Prozesse, in Rücksichtnahme aufeinander, zuhören, auf die Stimmen der anderen und darauf, dass man gemeinsam kreativ und konstruktiv was entwickelt. Und das ist eine Einübung in demokratische Prozesse. Und das ist im Theater insgesamt so, sollte es so sein, aber im Kinder- und Jugendtheater besonders. Und eben auch mit diesen beiden Aspekten. Also es ist, kann eine Anregung sein durch eine Vorstellung, die gezeigt wird, aber wahrscheinlich ist es noch stärker im partizipativen Bereich, wenn Kinder und Jugendliche selber aktiv werden.
Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ob Theater da ja nicht nur ein kleiner Baustein ist. Also die Schulen, die Familien müssen da ja erstmal vorlegen, bevor das am Theater überhaupt funktionieren kann mit so jungen Menschen, oder? Also ich habe bloß immer die Befürchtung, dass man dem Theater vielleicht ein bisschen viel zumutet, indem man sagt, die sollen jetzt hier irgendwie so demokratische Prozesse und Gesellschaftsbildung, aber irgendwie muss da zuerst was passieren, bevor es am Theater auch noch besser werden kann. Was meinst du?
Also das Theater kann nicht allein die Welt retten, das sowieso, und es die zunehmende Wertschätzung des Kinder- und Jugendtheaters hat natürlich, birgt auch die Gefahr in sich eine Überforderung des Theaters. Also Theater soll jetzt Unterhaltung bieten, soll für die Bildung der jungen Menschen ein Baustein sein. Es soll Aufgaben übernehmen, die Schule nicht schafft und die Elternhäuser nicht, das funktioniert natürlich nicht. Das schon gar nicht, wenn nicht die Etats massiv aufgestockt werden, der Theater für Theatervermittlung. Also das wäre eine Überforderung zu erwarten, dass das Theater allein jetzt die Gesellschaft retten kann, aber es kann einen Beitrag dazu leisten. Und ja, also es, natürlich erreicht es viel zu wenige noch, weil viel zu wenig Ressourcen da sind, um alle Jugendlichen zu erreichen. Aber das ist ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine andere Frage schon vorwegnehme, aber das ist ja auch so das Besondere des Kinder- und Jugendtheaters, dass es dadurch, dass es ja zum großen Teil auch über Schulen, über Kindergärten und Schulen ans Publikum kommt, eine große Breite der Gesellschaft auch erreicht, was in anderen Theatersparten nicht der Fall ist und sein kann. Und das ist eine große Herausforderung, aber es ist natürlich auch der Reiz und die Chance des Kinder- und Jugendtheaters.
Ja, nee, das bringt mich perfekt zu meiner nächsten Frage, weil, wie du schon richtig sagst, die meisten Theater oder rede jetzt immer so von Theater für Erwachsene, ist ein bisschen salopp formuliert, die müssen sich ja mal eher die Frage stellen, wie können wir denn diese Leute zu uns ins Theater locken, wie können wir denn diese Schicht erreichen, diese Zielgruppe, und im Kinder- und Jugendtheater kommen die oft mit durch die Klassen, weil die schon oft viel diverser sind als so ein Theaterpublikum im Durchschnitt, aber dann haben die ja dafür eine andere Herausforderung, weil die ja trotzdem die Leute, die dann im Publikum sitzen, nochmal anders erreichen müssen, weil die ja nicht aus freien Stücken dahin gekommen sind oft, sondern halt im Rahmen von Schulvorstellungen so ein bisschen in Anführungszeichen gezwungen werden. Was bedeutet das denn für diese Theater, dass da Menschen sitzen, die vielleicht gar keinen Bock haben, die da kein Interesse dran haben, die vielleicht auch schon eine ganz andere Meinung haben und da vielleicht schon so eine Gegenstimme formulieren in der Vorstellung? Ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht erlebt, aber.
Das gibt's, ist eine riesen Herausforderung für die, letztlich dann vor allem für diejenigen, für die Darstellerinnen und Darsteller, die da auf der Bühne stehen. Ich habe aber im letzten Jahr in Konstanz erlebt eine Schulvorstellung, wo es um die Geschichte eines, also das war so eine Geschichte basierend auf historischen Recherchen eines Mädchens, eines jüdischen Mädchens, das in den 30er Jahren in Konstanz zur Schule ging und wie sie erlebt hat, die zunehmende Ausgrenzung mit Wahl Hitlers zum Reichskanzler und wie das dann weiterging, Reichskristallnacht und aber auch so die langsame Ausgrenzung eben in der Klasse. Und da waren einige Schulklassen, weiß nicht, ungefähr 16-Jährige, schätze ich, die jetzt nicht alle am Anfang große Lust hatten, aber da saßen direkt vor mir Jungs, die immer ruhiger und immer konzentrierter und immer gebannter waren. Also das kann auch eine Riesenchance sein, dass das Theater über Geschichten, es wurde dann auch schon sehr geschickt die Verbindung ins Heute hergestellt, dass ein ganz anderes Verständnis auch für Geschichte und für Menschen in vergangenen Zeiten und vielleicht auch für Parallelen ins Heute hergestellt wird. Das ist dann die Riesenchance. Das glückt sicher nicht immer so gut, aber in einigen Fällen doch. Und das ist natürlich das Besondere auch vom Kinder- und Jugendtheater, das definiert sich durch sein Publikum, also wie der Name sagt, Kinder- und Jugendtheater oder Theater für junges Publikum. Im Fokus steht das Publikum und das führt, glaube ich, auch dazu, dass die Macherinnen und Macher weniger egozentrisch um sich kreisen, als es sonst im großen Theater manchmal ist. Und das ist so eine eigentlich schon eine heilsame Geschichte, zumal es nicht bedeutet, dass die Ästhetik im Kinder- und Jugendtheater jetzt nur gefällig ist. Und das ist eine andere Entwicklung, die uns aufgefallen ist in dem Schwerpunkt, dass es Kinder- und Jugendtheater durchaus in vielen ästhetischen Fragen und inhaltlichen Fragen Trendsetter ist.
So ein Motor für Veränderung vielleicht auch dann bei den anderen Sparten, dass sie da vielleicht auch was mitnehmen. Wäre jetzt zumindest so teilweise, was man da beobachtet. Hast du denn so Beispiele, wo man das besonders gut merkt, dass da irgendwie Trends gesetzt werden?
Ursprünglich sind die meisten Kinder- und Jugendtheater ja eher so Schauspielhäuser. Also die Comedia in Köln, ich glaube alle oder fast alle, wenn es nicht gerade irgendwie eine junge Oper ist. Aber zunehmend machen sie Tanz und Musik-Performances oder mischen das auch. Das heißt, das Spartenübergreifende ist eben das, was insgesamt ein gewisser Trend ist im Theater. Das hat im Kinder- und Jugendtheater schon früher begonnen und ist da auch schon weiter als an vielen anderen Häusern. Ein anderes Thema ist Inklusion, also dass Menschen, die sonst nicht so inhaltlich einbezogen wurden oder auch nicht so die Chance hatten, ins Theater zu kommen durch Einschränkungen, dass die schon viel mehr, viel länger in Kinder- und Jugendtheater einbezogen werden. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, das Thema Partizipation, da ist Kinder- und Jugendtheater auch schon seit Jahrzehnten mit Jugendclubs dabei und jetzt gibt es seit einigen, weiß nicht, 20 Jahren vielleicht, gibt es eben die Bürgerbühnen auch an großen Theatern, was ja ein ähnliches Konzept ist und interessanterweise ist ja die Mitbegründerin der ersten Bürgerbühne in Dresden ist die Miriam Scholl, die ist jetzt ja Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters Theater der Jungen Welt in Leipzig.
Und in Dresden hat man immer noch manchmal so, dass sie vor allem mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Teilweise. Hängt ja immer vom Konzept ab. Zwischen den Zeilen in diesen Punkten ist auch viel Sorge rauszulesen, ob das Jugendtheater unter politischem Druck und Sparzwang vielleicht doch wieder zurückgedrängt wird, vielleicht wieder ein bisschen weniger Spielraum hat. Wie ist denn da dein Blick in die Zukunft? Was erhoffst du dir? Was erwartest du? Was muss passieren?
Also insgesamt ist die Lage natürlich eher schwierig. Die wirtschaftliche, ökonomische im Land und für die Theater. Und das ist, das haben wir auch bei der Release-Party in Köln in der Comedia auch nochmal besprochen. Letztlich ist es natürlich trotzdem eine politische Frage, wie viel ist mir das Theater und das Kinder- und Jugendtheater wert, für wie wichtig halte ich es für die Gesellschaft. Und gerade wenn es in der Politik und in der Kulturpolitik nicht mehr selbstverständlich ist, dass die Expertinnen, die es eigentlich wissen müssten, eben nicht mehr regelmäßig ins Theater gehen, dann muss man und Verständnis haben für den Betrieb Theater, dann muss man es ihnen eben erklären, dass man nicht einfach mal so in für die nächste Spielzeit eben mal irgendwie viel Geld einsparen kann, weil die Verträge gemacht sind, weil die Leute angestellt sind und weil der Etat der Ausstattung gerade im Kinder- und Jugendtheater so immens dann auch nicht ist, also dass man einfach ein schlankeres Bühnenbild macht. Also es ist schon wichtig, dass die Theater auch sich erklären und ihre Arbeit erklären, wenn es nicht mehr bekannt ist. Es hilft ja nichts, in den Schmollwinkel sich zurückzuziehen. Mut macht eigentlich, wenn man dann schaut, in Berlin zum Beispiel, wo es ja im letzten Jahr massive Kürzungen gab in der Kultur und im Theater, dass die im Kinder- und Jugendtheater zum Teil auch wieder zurückgenommen wurden, weil es deutlich gemacht werden konnte, was für schlimme Folgen das hätte. Und in München, in einer Stadt, in der in letzter Zeit auch stark am Kulturetat gespart wurde, konnte die Schauburg eine neue Spielstätte eröffnen durch Unterstützung der Stadt. Weil die einfach als ein geeigneter Raum frei wurde, wusste und sich interessiert hat, dass es die Schauburg mehr in diesem Vorort arbeiten kann und dadurch auch mehr partizipativ leisten kann. Und in dem Fall hat dann eine Stiftung auch noch mitgeholfen. Also insofern ist die Lage jetzt auch nicht hoffnungslos, aber es wird wichtig wird sein, dass die Theater auch also sich nicht irgendwie kannibalisieren, sondern sich gegenseitig unterstützen und stärken. Also die Theater und die Kultur insgesamt und die Gesellschaft insgesamt. Also auch Theater und Sport müssen sich erklären und zusammenarbeiten. Und das Wohl der Gesamtgesellschaft im Auge behalten.
Mir scheint das auch manchmal so, diese Einordnung in der Extrasparte ist ja so ein bisschen Fluch und Segen. Ist ja mein Eindruck, so auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, sehr konkret zu sagen, wir machen hier nochmal sehr spezifisches Theater mit einem sehr spezifischen Auftrag, auch mit anderen Mitteln teilweise, aber gleichzeitig ist so mein Eindruck, wenn es ums Geld geht, also, ja, das ist ja bloß für Kinder und Jugendliche. Die brauchen jetzt ja keine internationalen Stars, die sind ja hier auch mit klein-klein zufrieden und mit einem kleinen Bühnenbild. Wie ist denn da so dein Eindruck? Also hilft das oder ist das manchmal auch so ein bisschen dann doch, dass dann in der Kulturpolitik gesagt wird, naja, es ist halt nicht die große Oper, das ist jetzt nicht das große Ding, aber am Ende machen sie ja auch künstlerisch wertvolle Arbeit, genauso wie die Schauspiel- und Opernhäuser.
Also ich würde da auch nicht eins gegen das andere ausspielen wollen. Aber interessant ist dann doch, wenn man sich die Zahlen anguckt, also das Kinder- und Jugendtheater und der Tanz haben sich nach der Corona, nach den riesen Zuschauer- und Einnahmeausfällen in der Corona-Zeit, haben sich am schnellsten erholt. Also sind die beiden Sparten sind tatsächlich in den Zuschauerzahlen höher als 2020. Das haben die anderen Sparten nicht geschafft. Und durch diese, was wir vorhin gesagt haben, dass Schulklassen und Kindergärten ins Theater gehen, also auch sozusagen verordnet ins Theater gehen, Das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht ausgereizt. Also das Kinder- und Jugendtheater hätte eigentlich die Möglichkeit, viel mehr Zuschauer zu erreichen, wenn es denn ressourcenmäßig besser ausgestattet wäre, wenn die Ensembles größer wären, wenn die Häuser größer wären, wenn mehr Geld da wäre dafür. Das würde im Schauspiel und der Oper nicht unbedingt, oder würde es nicht so gehen, weil da sind die Zuschauerzahlen eigentlich sozusagen ausgereizt, es sei denn, man würde ganz neue Ästhetiken entwickeln. Aber das bestehende Kinder- und Jugendtheater, wenn es mehr spielen könnte, ressourcenmäßig, dann könnte es auch leicht viel mehr Menschen erreichen. Und das wäre für die gesellschaftliche Entwicklung, glaube ich, ein großer Segen.
Ich habe ja schon erwähnt, dass es wieder eine Podiumsdiskussion zur Heftveröffentlichung gab. Und weil ein Gedanke hinter diesen Release-Partys auch ist, die unterschiedlichen Theater vorzustellen, ging es diesmal in ein Privattheater in die Comedia in Köln. Das Theater spielt für junges Publikum, hat aber auch einen Abendspielplan, wo sie allerdings auch zeigen, dass ein Stück für Zwölfjährige auch für Ältere spannend sein kann. Neben Detlef Bauer und Martina Jacobi aus der Redaktion der Deutschen Bühne und auch der Jungen Bühne, muss erwähnt werden, waren auch unser Covers dabei der Autor Sergei Gössner und der Gastgeber, einer der Geschäftsführer und der künstlerische Leiter der Comedia, Manuel Moser. Und die erste Frage war, wie er zum Kinder- und Jugendtheater gekommen ist.
Wenn ich sie aber jetzt so intellektuell beantworten müsste, dann würde ich sagen, weil ich das Gefühl habe, dass in diesem Theater wirklich die gesamte Gesellschaft sitzt. Und ein Kollege von mir hat meinen Spruch immer wieder, wir arbeiten in einem Theater, wo unser Publikum teilweise hinkommen muss. Die kommen nicht freiwillig, kommen mit der Schule, wo wir dadurch aufgefordert sind, damit umzugehen. Also wir, und das hat vielleicht, das ist vielleicht der Auslöser dafür, dass das Kinder- und Jugendtheater an vielen Stellen aber weiter vorne ist oder vielleicht auch innovativer ist, weil wir gar nicht darum herumkommen, weil unser Publikum ist die Gesellschaft. Bei uns sitzt wirklich morgens in der Vorstellung jeder, weil die Schulen zu uns kommen und ich glaube, das ist das, was ich wirklich toll finde als Idealist, dass ich denke, man kann in dieser Art von Theater wirklich noch den Traum haben, dass man was verändern kann oder dass man einen Impact hat.
Sergei Gössner ist ein bisschen zufällig in diese Sparte reingerutscht, fühlt sich aber sehr wohl.
Wir haben ein wahnsinnig diverses Publikum. Das hat der Abendspielplan einfach gar nicht. Und gibt natürlich diverse Bestrebungen, manchen Häusern gelingt es mehr oder weniger. Und dann ist dieser, also mein, das klingt so nach einer Kampfparole, aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn man über die zeitgenössische, über die Relevanz von zeitgenössischem Theater sprechen möchte, muss man über Kinder- und Jugendtheater sprechen. Und das ist das, was sich auch so wertvoll anfühlt, dieses Gefühl zu haben, da noch eine Menschengruppe prägen zu können. Ja, es fühlt sich einfach deutlich relevanter an. Und zum Thema Eitelkeit und Egozentrik. Das Tolle an diesem Publikum ist ja auch, dass es sich nicht im geringsten dafür interessiert, wo ich abgeschlossen habe, ob ich mal mit Zadek ein Kantinenbierchen getrunken habe oder durch einen Polizeiruf stolpere. Das interessiert niemanden. Entweder das, was ich da inszeniere, geschrieben habe oder spiele, fetzt, holt die Jugendlichen, die Kinder ab oder halt eben nicht. So, und das mag ich daran sehr. Es gibt keinen so Personenkult.
Reingerutscht ist Sergei Gössner schon mit seinem ersten Text, der auch gleich für Preise nominiert war, kann ich mich erinnern, aber damals noch einen anderen Titel hatte, wie meine Kollegin Martina Jacobi noch einmal zusammenfasst.
Dein Debütstück, ja. Jetzt heißt es Irreparabel, uraufgeführt am Theater der Stadt Aalen. Es hatte aber da noch einen anderen Titel, einen Begriff, der diskriminierend und rassistisch auch ist. Ich sage ihn jetzt einmal, Mongos hieß das davor. Und das, also damit wolltest du eigentlich Aufmerksamkeit erzielen. Du wolltest zeigen, hey, guckt her, wir setzen uns damit auseinander. Du hast auch im Interview gesagt, du wolltest damit die Jugendlichen abholen, die too cool for school sind und irgendwie die auch mit ins Boot holen durch die Sprache. Genau, du hast aber dann Vorwürfe bekommen aus der Anti-Ableism-Community und ein Journalist, hast du erzählt, also es wurde journalistisch, wurde der Titel auch nochmal reproduziert, absichtlich, was ja genau nicht das Ziel war. Was ist dein Learning daraus und was hat sich verändert in deinem Umgang, in deiner Arbeit mit sensiblen Themen?
Das würde mir einfach nicht mehr passieren, weil ich inzwischen um einige Debatten reicher bin und wie du ja gesagt hast, das war mein erster Text, erster Versuch und alleine so die Frage, ich meine, das war auch Westwind-Motto, wer spricht für wen, oder? Ja, alleine das, jetzt bin ich eher daran, bei heiklen Themen, ja, in meinem eigenen Werdegang zu forschen und zu gucken, was es da gibt, also viel eher von mir auszugehen. Würde ich behaupten, habe ich auch bei Irreparabel getan. Aber genau, so würde ich das Thema heute nicht mehr behandeln und anders schreiben. Und da ist das gleichzeitig auch lustig, dass wenn, jetzt habe ich zuletzt sehr autobiografisch geschrieben und dann werden aber so Fragen, also es ging um sexualisierte Gewalt und dann habe ich eine persönliche Erfahrung geteilt und, sagen wir mal, theatral aufbereitet. Also natürlich schon auch, das ist nicht so 1:1 passiert. Aber dann wurde die Frage gestellt, warum ich mich dann für eine weibliche Täterin entschieden hätte. Und das ist ja nun mal keine Entscheidung gewesen, sondern eben, es war keine Fiktion, sondern ich habe mich nur getraut, darüber zu schreiben, indem ich über eine eigene Erfahrung spreche. Aber das habe ich dann wiederum gemerkt, dass Leute aus der Community, aus der Bubble, vielleicht auch aus dem kulturjournalistischen Bereich, das irgendwie noch nicht so mitgeschnitten haben.
Darf ich da was ergänzen? Ja, ich glaube, wenn man immer Theater macht, nur für die eigene Blase, dann ist die Gefahr sehr gering, dass sich irgendwann jemand beschwert oder dann ist die Gefahr sehr gering, dass man Fehler macht und dass man, je diverser dieser Raum wird, umso mehr gibt es Menschen, die sagen, das ist so nicht in Ordnung oder das kann man so nicht machen oder diese Begrifflichkeiten würde ich nicht verwenden. Und ich glaube, das Gute und das Tolle, was ich finde am Theater für junges Publikum ist, dass wir in diese Räume gehen, dass wir an dieser Diversifizierung arbeiten. Und das führt auch dazu, dass Fehler passieren. Ich glaube, die große Chance oder auch das große Ding, was wichtig ist, ist, dass wir daraus lernen, dass wir das verändern und dass wir unsere Räume einfach immer mehr diversifizieren. Weil das, was ich eben gesagt habe, wir haben die ganze Gesellschaft sitzen, das heißt ja auch, dass die Verantwortung ist, für all die auch Theater zu machen. Und das heißt auch, dass wir gucken müssen, dass unsere Räume auch diverser werden, weil es total wichtig ist, diese Perspektiven dann auch in der Programmplanung und Durchführung und im Schreiben von Stücken und allen weiteren Punkten zu haben.
Ja, es soll ja auch kein Porzellanladen sein. Es soll ja in Ordnung sein. Genau. Das und im besten Fall natürlich einen Diskursraum auch öffnen. Das ist ja in dem Fall leider nicht passiert, so wie du es mir geschildert hast. War es dann kein Austausch, sondern eher festgefahrene Positionen, an die irgendwie man, ja, wo man nur gegengerannt ist, was ja sehr schade ist. Ja. Naja, aber das Learning nimmst du ja auf jeden Fall mit für dich.
Im Theater für junges Publikum sei immer noch ein weiterer Schritt nötig, erzählt auch Autor und Theatermacher Sergei Gössner. Er arbeitet erstmal zu Themen, die ihn selbst inspirieren, hat man ja gerade schon gehört, aber er kann bei dieser Perspektive nicht stehen bleiben.
Das ist jedes Mal ein Austarieren, ein Anschleichen und eben sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen, was konsumieren die eigentlich, also für die mit der jeweiligen Zielgruppe, was gibt es da an Literatur, Filmen, TV-Formaten, aber auch mit der Zielgruppe selbst auseinandersetzen. Als ich das erste Mal für Alle ab 4 schrieb, das schrillste Blau für das Theater Münster, hat das Theater Kita-Besuche organisiert, weil ich jetzt erstmal nicht so viel mit Vierjährigen unterwegs bin. So.
Doch es geht nicht nur darum, das perfekte Stück zu schreiben. Gutes Theater für nicht nur junges Publikum beginnt schon am Eingang, erzählt Manuel Moser.
Wir haben irgendwann wirklich Kinder und Jugendliche befragt, wie ihr Weg ins Theater ist. Und irgendwann entstand der Begriff der Schleuse. Und dann fiel uns Erwachsenen das erst auf, weil sie haben beschrieben, das ist eine Schleuse. Rechts ist die Kasse, links ist die Theke. Und da steht jeweils eine Person. Und dann läuft man da so rein und dann hat man Angst, weil man wird von beiden Seiten angeguckt. Und dann muss man ganz schnell durch, weil hinten ist dann der Theatersaal. Das haben wir jetzt alles verändert. Wir haben diese Theke als erstes weggerissen. Wir haben diesen Raum, den wir gerade versuchen, als dritten Ort zu gestalten, wo wir Initiativen aus dem Viertel, wo wir aber auch aus der Stadt, aber auch überregional einladen, sich da zu treffen. Das ist ein konsumfreier Raum. Wir haben zwar auch ein gastronomisches Angebot, aber man muss das nicht nutzen. Wir bieten da Konzerte, vorgestern hat ein DJ abends aufgelegt, aber wir performen da auch. Also wir produzieren jetzt gerade auch Performances speziell für diesen Raum. Und unser Ziel ist, und jetzt gerade gelingt das noch, durch manche Stiftungen, die dieses Projekt fördern, und ich hoffe auch langfristig, weil das Ziel ist, dass es immer kostenlos zugänglich ist. Also dass man reinkommen kann und sagen kann, ich möchte eigentlich nur ein Bier oder einen Kaffee oder eine Limo trinken. Meine ich jetzt nicht so positiv, so negativ, wie es klingt. Konsumieren klingt immer so komisch, aber ich habe die Möglichkeit, das zu genießen und dann kann ich auch wieder rausgehen oder reinkommen, weil wir glauben, dass die, also ich könnte da 3 Stunden drüber reden, aber wir stellen gerade fest, es gibt mehr und mehr Lehrerinnen und Lehrer, die zum Beispiel zu uns das erste Mal ins Theater kommen. Die waren vorher noch nie im Theater und das ist was, wenn ich mit meinen Kolleginnen spreche, das gab es vor 5 oder 10 Jahren noch nicht, dann waren das eher so klassische Bildungsbürgermenschen so. Und ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die Türen aufmachen, dass wir in irgendeiner Form zeigen, es haben mehrere Leute immer wieder gesagt, unsere Türen sind doch offen, die Leute müssen nur kommen, das reicht aber nicht mehr.
Wir haben ja anfangs schon gehört, dass es trotz der besseren Situation noch immer schwierig ist und deswegen ging es im Gespräch auch darum, was das Theater für junges Publikum noch braucht. Da hören wir mal in einen längeren Ausschnitt rein.
Na, eigentlich ist ja alles da, bis auf Geld. So, also das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Und das ist ja auch leider, ich mag das Wort sehr gerne, aber das ist so die eierlegende Wollmilchsau, dass diese Sparte für so ziemlich jedes Haus muss alles können, alles leisten, was die anderen Sparten nicht mitbringen, zu allermeist oder sich dann inspirieren lassen, abgucken, kopieren. Und was fehlt, ist Geld. Kapazität, das würde ich jetzt erstmal so denken. Weil dann wäre wahnsinnig viel möglich. Und auch wenn das so eine sehr plumpe, einfache Antwort ist, ich fürchte, das ist sie.
Aber das ist doch letztlich dann, also fehlendes Geld ist doch natürlich auch eine Frage der Wertschätzung. Also wofür ist es wichtig, das Geld, das da ist, einzusetzen? Und insofern ist es natürlich eine politische Frage.
Absolut,
auch. Und also ich habe vorhin einerseits gesagt, es gibt schon positive Entwicklungen. Der Bund hat in den letzten Jahren sehr viel Geld investiert in zum Beispiel in das Programm Kultur macht stark, dass Kinder und Jugendliche, die aus schwächeren sozialen Verhältnissen kommen, also gezielt solche Jugendliche mit Projekten versorgt hat. Und ich wir hatten da gestern auch nochmal eine Jury-Sitzung. Die Situation ist im Moment sehr schwierig, weil die Gefahr, weil gerade noch überlegt wird, wie das Projekt weitergeführt wird. Und insofern ist es auch wahnsinnig wichtig, dass man in der Politik oder Leuten, die mit Kindern und Jugendtheater nichts am Hut hat, dass man denen erklärt, wie wichtig das ist und wie es funktioniert und dass es halt Geld kostet und ein Projekt, das speziell für körperlich behinderte Jugendliche gemacht wird, kostet natürlich mehr Geld, weil die brauchen eine Begleitung oder es muss irgendwas eingebaut werden, damit die da reinkommen können in den Raum. Und das, ja, ist eine politische Frage.
Absolut. Es hat auf jeden Fall mit Anerkennung zu tun. Und ich muss dann immer an dieses Beispiel denken, was ich sehr traurig, sehr schade finde, dass Menschen sich ab von einer Altersempfehlung im Theaterkontext sehr oft abschrecken lassen. Da steht dann 12 plus, 14 plus. Ah nee, das ist ja dann Jugendtheater. Am Ende stehen dann doch Jugendliche auf der Bühne. Help. Ja, das ist so ärgerlich. Und dann so oft zu erleben, wie jetzt auch in Heidelberg, dass ein Jugendstück, und das war dann tollerweise das von mir geschriebene, so von so vielen Menschen als Festival-Highlight wahrgenommen wurde. Surprise. Und Leute da rausgegangen sind und dachten, wow, das war ja, wow, für ein Jugendstück. So, und dann auch noch aus der Pampa. Also crazy. Aber das passiert so oft, aber man sieht es nicht, weil nicht hingeguckt wird. Also, und dann gibt es so wirklich tolle Bestrebungen. Jetzt hier Romana Lautner aus Konstanz, vom Theater Konstanz. Die haben da ein ganz tolles Format, das nämlich versucht, die Brücke zu schlagen zwischen Kinder- und Jugendtheater und Abendspielplan. Das heißt, es läuft im Abo im großen Haus, ist aber ab 12 und soll eben so ein bisschen diese Grenzen aufweichen.
Ich finde, die Frage, ist das eine politische Frage? Ja, natürlich ist es eine politische Frage, aber es ist eine Frage, die fängt in unserer Blase an und mit unserer meine ich die Theaterblase, weil es nach wie vor immer noch viele IntendantInnen gibt oder ich sag's mal andersrum, weil es nach wie vor viele Leitungen in Theatern für junges Publikum gibt, die kämpfen um jeden Euro in ihrem Haus, also gar nicht so primär nach außen. Weil es nach wie vor so ist, dass auf Schauspielschulen gesagt wird, geh lieber nicht ins Kinder- und Jugendtheater, sonst bleibst du da hängen. Das sind alles Prozesse, die nach wie vor 2026 in unserer Blase stattfinden. Und auf der anderen Seite, und das finde ich sehr, sehr erfreulich, dass ich natürlich über andere Kanäle inzwischen auch zum Beispiel den Bühnenverein mitbekomme, dass das ein großes Thema wird, dass es jetzt nach und nach bei vielen ankommt, dass es nicht nur so ist, dass man einmal im Jahr zum Winterstück irgendwie das Haus voll hat, sondern dass man versteht, in vielen Gesprächen sagen Leute zu mir, ja, ihr sorgt ja für das Publikum von morgen, aber das ist halt nicht das Publikum von morgen, das ist das Publikum von heute. Das sind die, die heute unsere Theater voll machen. Wir haben im Theater für junges Publikum nicht das Problem, das hast du ja eben auch gesagt, dass wir die Stücke nicht voll kriegen. Wir haben eher das Problem, wann macht ihr denn endlich was Neues für die Sechsjährigen, für die Achtjährigen, für die Zehnjährigen, weil jede Produktion einfach Geld kostet. Und insofern glaube ich, dass die Politik noch nicht an diesem Punkt ist, hat auch viel damit zu tun, dass wir, und ich glaube, das ist wichtig, es ist auch nicht wichtig, dass wir jetzt hier, oder auch nicht richtig, wir bashen nicht den Abendspielplan. Es geht nur darum zu sagen, das eine ist genauso wichtig für das andere. Eine Wichtigkeit von Publikum darf doch nichts damit zu tun haben, ob jemand 10 ist oder ob er 60 ist. Beide sollten ins Theater gehen und sollten auch ihre Stücke haben.
Ja, aber dann gibt's, wie man hört, doch Aufsichtsräte von Theatern, die sagen, spielt weniger Kinder- und Jugendtheater, die Zahlen sind ja so schlecht, da kommt ja so wenig Geld rein.
Ja, das stimmt. Die Zahlen sind nicht so gut, weil natürlich jedes Kind, ein Kind zahlt keine 30 Euro Eintritt. Das wäre auch kontraproduktiv. Ich glaube, die Frage ist am Ende, die wir uns stellen müssen als Theater und dann auch als Aufsichtsrat, als Intendanz, als künstlerische Leitung, als die Menschen, die das Theater machen, was ist es uns wert, Theater für alle zu machen? Und wenn wir das, finde ich, gemeinsam nach außen kommunizieren, wenn wir diese Diskussion nicht intern schon führen müssten, sondern wenn wir eigentlich sagen könnten, wir sind uns alle einig und jetzt tragen wir das nach außen, ich glaube, dann wäre es auch für eine Politik nicht so einfach, das auch abzutun.
Während immer wieder betont wird, dass es jetzt nicht darum geht, eine Sparte gegen die andere auszuspielen, ist Sergei Gössner nicht ganz so versöhnlich.
Bashing ist mir manchmal gar nicht so fremd oder fern, weil der Abendspielplan ja in einer sehr, also aus meiner Perspektive, sehr privilegierten in einer sehr privilegierten Position ist und ich manchmal, also wenn wir über Verhältnismäßigkeit sprechen, dann muss man ja nur in unsere Gesellschaft gucken und stellt sehr schnell fest, überall, wo es um Kinder und Jugendliche geht, fehlt tendenziell das Geld. Also es ist ein offensichtliches Prinzip. Und wenn ich eben dann vergleiche, was für eine Opernproduktion an Budget in die Hand genommen wird, damit könnte man manche Sparten eine ganze Spielzeit bespielen und ausstatten. Und das ist skurril bis sehr traurig und sehr kurz gedacht, wie du ja schon sagst, über die Zukunft sprechen.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke schon manchmal, ich hätte auch mal Lust auf eine Ausstattungssumme von, keine Ahnung, 150.000 Euro für eine Kinder- und Jugendtheaterproduktion. Ich würde SchauspielerInnen durch die Gegend fliegen lassen und ich hätte tolle Ideen.
Ja.
Also insofern, ich gebe dir vollkommen recht und gleichzeitig denke ich immer so, mir geht es gar nicht darum, irgendwo anders was einzusparen. Ich finde eigentlich, diese Sparte braucht mehr. Da merke ich auch gerade, ich denke an meine Kindheit zurück und an, für mich war das, gibt es zwei sehr prägende Theatererlebnisse, wo ich mich wirklich jetzt noch dran erinnern kann. Da war ich, glaube ich, in der Grundschule und das war eine große Stadttheaterproduktion, wo sich Wände drehten und Menschen und Feuer und alles. Und eine andere Produktion war eine ganz, ganz kleine Produktion, wo wirklich eine Gruppe zu uns in die Schule kam. Und ich glaube, beides hat seine Berechtigung, beides hat seine Wichtigkeit. Und die Tatsache, dass eine Diskussion von außen dazu führt, dass wir immer darüber reden, hat das nicht zu viel und das und soll man das nicht schieben? Ich wünsche mir, dass wir in diese Fallen nicht tappen, sondern eigentlich sagen, Kultur ist so wichtig für unsere Gesellschaft, dass es egal ist, ob ich 80 bin und Oper liebe oder ob ich 6 Jahre bin und Kinder- und Jugendtheater liebe, beides muss gesichert werden. Es ist so einzigartig, die Theaterlandschaft in diesem Land. Und wir reden immer darüber, was gibt es denn, was man nach außen gut verkaufen kann. Keine Ahnung, made in Germany, whatever. Ich finde, das ist eine der Sachen, die man eigentlich viel mehr nach vorne stellen könnte. Wir haben wirklich da eine einzigartige Sache, die es sonst eigentlich nirgends gibt und das zu verkaufen, da würde ich mir wünschen, dass da die Politik und auch die Theater selber ein bisschen selbstbewusster nach vorne gehen mit.
Mir hat ehrlich gesagt die Idee von Jugendtheater mit Riesenetat richtig gut gefallen, also ja ein bisschen mehr Stolz auf die Szene und ein bisschen mehr Respekt für das Theater für junges Publikum. Die eigenen Fans zu begeistern ist nämlich einfach, aber ein komplett neues Publikum für sich zu gewinnen, ist schon eine Herausforderung. Auch diese Perspektive wollte ich gerne hören, also habe ich mich aufs Rad geschwungen und bin wieder ins Theater der jungen Welt in Leipzig gefahren und hatte keinen Erfolg. Die Eltern müssen eine Einverständniserklärung abgeben und junge Menschen haben auch sehr viel Stress. Ist kein Witz, die haben so viel zu tun. Die jüngste Person, die ich getroffen habe, ist eine junge Frau, die gerade Bundesfreiwilligendienst leistet. Hallo erstmal, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wer du bist und wie alt du bist und wie lange du schon aus der Schule raus bist.
Hallo, ich bin Martha. Ich bin jetzt seit letztem Sommer, also ungefähr ein Jahr jetzt aus der Schule raus und ich bin 20 jetzt letztens geworden.
Kannst du dich noch an deinen ersten Theaterbesuch erinnern?
Boah, ich glaube, ich war, das allererste Mal war ich in der Regentrude bei uns in Göttingen im Jungen Theater. Und es hat eine Frau hinter uns die ganze Zeit gelacht, wenn es traurig war. Ich weiß noch, dass mich das total fertig gemacht hat. Aber es war richtig schön, das Stück. Ich würde es wieder gucken. Es gab so ein sehr, sehr schönes Bühnenbild. Es war so mit sehr, sehr viel Natur und sehr vielen Farben. Und das hat mir extrem gut gefallen als Kind, weil ich einfach so war so, oh mein Gott, die sehen alle aus wie Elfen da. Und es war schön viel Musik, glaube ich, auch da.
Wie war es denn, als du ja sehr wahrscheinlich mit der Schule ins Theater gehen musstest? Mit allen anderen, Vormittagsvorstellungen wahrscheinlich.
Wojtek, was wir auch im Abi gemacht haben. Und ich war so, ich weiß nicht, ich war einer der wenigen, die richtig Bock hatten. Aber auf jeden Fall kam dann auch so ein Schauspieler und der hat einfach so Leute erschreckt von uns, die nicht so Bock auf Theater hatten. Und es hat uns alle ein bisschen fertig gemacht. Das war nicht so eine gute Inszenierung. So mit so ganz kurzer Unterhose an und es war ein bisschen crazy.
Was würdest du sagen, woran es lag, dass die anderen so gar keinen Bock hatten? Also es klingt für mich dann immer so, als ob die wurden nicht richtig mitgenommen irgendwie.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen so ein Schulding ist. Einfach, also so, es existiert ja schon viel, so diese Kein-Bock-Stimmung in der Schule, obwohl Themen vielleicht, also vor allem sowas mit so psychischen Erkrankungen oder so Druck von außen, so total interessant für viele junge Menschen sind. Aber wenn das halt bearbeitet wird, auch in der Atmosphäre oder in einem Umfeld, wo total viel Druck auf einen selber herrscht, dass man dann nicht wirklich mit den Themen related und dann einfach dahin geht und sagt, so, okay, ich sitze die Zeit hier im Theater jetzt auch einfach nur ab.
Also was kriegst du so mit von dem jungen Publikum, wie die so auf die Sachen reagieren?
Ich darf natürlich in meiner Arbeitszeit erstmal Stücke gucken. Da kriege ich auf jeden Fall viel mit. Und ansonsten, also wir haben ja ein relativ großes Team in der Theaterpädagogik, die immer verschiedene Stücke betreuen. Und ich kann mich dann immer, wenn ich Zeit habe, eigentlich so Workshops, Nachgesprächen, Probe gucken und so anschließen und das dann halt so live miterleben. Das ist immer ganz nett.
Was ist dir da so aufgefallen, wenn du bei sowas dabei bist, dabei warst?
Also manchmal denke ich mir so, krass, dass ihr das wahrgenommen habt, aber das, also so, ich merke so, dass sich mein Fokus, worauf ich so geachtet habe, sehr verändert hat, so zu früher oder zu so jungen Menschen, also jungen Menschen, dass es dann viel mehr so um die Kostüme geht oder so, mein Gott, die Schauspielerin hat auf der Bühne die ganze Zeit getanzt oder so, das war voll toll. Und weniger um die Geschichte, habe ich manchmal das Gefühl. Das fand ich ganz spannend, also viel mehr um das, was man sieht und hört, als so im Gesamtzusammenhang, wo sich so ältere Menschen gefühlt mehr Gedanken so machen um so, oh, was will mir das Stück jetzt sagen? Und ansonsten ist immer sehr viel so, die finden alles lustig, auch wenn es irgendwie nicht lustig ist, habe ich das Gefühl. Also es scheint schwer zu sein, andere Emotionen zu teilen als, ah, das war voll lustig. Ich glaube, das ist manchmal auch einfach so von diesem Klassen-Schulkontext abhängig, dass man da sich jetzt natürlich nicht so komplett öffnet und sagt, das hat mich voll berührt.
Aber es ist mir dann auch schon ganz oft aufgefallen, wenn ich in so einer Kinder- und Jugendinszenierung sitze und manchmal das Gefühl habe, okay, das kommt bei mir gar nicht so an, aber bei den Kindern offensichtlich schon. Also da hat die Regie offensichtlich etwas mehr vom Publikum verstanden als ich, was ja auch vollkommen okay ist. Aber deswegen sitze ich zum Beispiel, wenn es um solche Jugendproduktionen geht, lieber in der richtigen Vorstellung, in der Vormittagsvorstellung, also wie bei der Abendpremiere, wo irgendwie nicht das richtige Publikum da ist. Genau, hast du auch manchmal das Gefühl, dass das Zielpublikum, wenn es jetzt für Achtjährige ist, dass die Achtjährigen das Stück vielleicht auch besser verstehen, als vielleicht sogar schon du, der jetzt weniger weit vom Achtjährigen weg ist, als ich, alter Mann.
Also ich finde es ziemlich krass, eigentlich so Wimmelstadt zum Beispiel und so vormittags, dann sind da Kinder drin, es geht loco, alle sind so am so rumrufen, werfen Papier mit auf die Bühne und so interagieren mit dem Stück, was glaube ich auch relativ gut gewollt ist. Und dann so abends, wenn es dann so primär so Erwachsene sind oder Familien, wo die ganze Zeit die Kinder darauf hingewiesen werden, psst, sag mal leise. Dann ist es häufig so eine leicht betretene Stille und man guckt so den SchauspielerInnen beim Rumalbern zu, aber man ist nicht so Teil des Geschehens. Und ich glaube schon, dass Kinder so viel mehr verstehen, dass sie gerade auch angesprochen werden. Und ich habe auch schon von SchauspielerInnen gehört, dass das so voll ihnen was gibt, weswegen sie halt auch im Kinder- und Jugendtheater arbeiten, dass sie halt so eine Antwort direkt kriegen und nicht nur so in Gesichter starren, die so sind, darf ich laut sein? Und ich glaube, das ist schon der Charme auch irgendwie.
Wie ist da vielleicht auch so die Wahrnehmung von dem, was das Publikum da zurückgibt, dass man merkt, okay, die haben das aber auch wirklich begriffen, erstaunlich.
Ja, also ich habe das Gefühl, nach Gesprächen ist es, also so manchmal fallen den Kindern und Jugendlichen so kleine Details auf, wo ich so war, so wow, I would have never. Ich hätte es niemals gecheckt. Und das ist dann wirklich auch so, wie du gesagt hast, so eine Sache von so, okay, da hat die Regie wirklich das Zielpublikum verstanden und wir gehören dann vielleicht einfach nicht mehr rein. Aber das ist ja auch nicht der Anspruch dann. Einmal, ich glaube, bei so das Stück Sexualkunde, das ist halt ein Stück, wo teilweise auch Leute rausgehen, weil es ist sehr direkt. Es wird sehr direkt über so Sex, Sexualität und so gesprochen. Aber dann kriegt man auch bei Nachgespräch so Dinge mit wie so, ich habe mich richtig verstanden gefühlt, ich habe mich extremst gesehen gefühlt. So Sachen, die man so aus einer Perspektive von einer Person, die diese Lebensphase vielleicht schon so ein bisschen hinter sich hat, so man ist so, okay, das ist voll die schöne, so nostalgische Geschichte vielleicht auch so ein bisschen. Aber so, wenn man gerade in dieser Phase drinsteckt, zu sehen so, okay, ich bin nicht allein, so es werden Geschichten darüber erzählt, ich glaube, das ist so voll wichtig und das können viele Stücke.
Gehen wir so ein bisschen davon aus, dass das jetzt, dass du jetzt nicht nur hier bist, weil du Zeit totschlagen willst, sondern weil du vielleicht auch irgendwo im Theater hin möchtest. Was nimmst du denn, was lernst du denn vielleicht auch vom Kinder- und Jugendtheater?
Einmal, dass Theater so ein richtig, also so ein Job ist. Ich interessiere mich halt sehr viel für so Richtung Dramaturgie so, aber ich möchte es auch nicht so direkt studieren, weil so, ich finde Theaterszene manchmal so sehr auf sich eingeschlossen und ich will nicht so einen kleinen Studiengang, glaube ich, da irgendwie mir dingsen, eben auch, was ich durchs Kinder- und Jugendtheater eben auch gelernt habe, diese breiten Perspektiven, die es gibt und sich mehr so auf so, dass man alle Menschen eigentlich erreichen möchte und so, dass alle Menschen ins Theater kommen können und dass es nicht so eine kleine elitäre Gruppe ist, wo man so, keine Ahnung, die Personen gehen so dreimal im Monat ins Theater oder so. Und ich glaube, das nehme ich sehr doll daraus mit, so dass es so ein Theater gesamtgesellschaftlich irgendwie breiter sich aufstellen sollte und Themen behandeln sollte.
Wer also an der Zukunft interessiert ist, nicht nur der des Theaters, der sollte öfter auf das Theater für junges Publikum schauen. Dafür lohnt sich auch immer ein Blick in die Junge Bühne, beispielsweise unter die-junge-buene.de oder auch auf Instagram gibt's die. Mit diesem Tipp verabschiede ich mich. Mein Name ist Thilo Sauer. Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.